Neben der Spur. Von Hakim Jaziri. Aus dem Französischen von Frank Weigand und Leila Claire Rabi.
2. Juli 1986.
Diplomatenviertel in Derkana. Nur ein Steinwurf von Alger entfernt. Das Haus meiner Großeltern.
Baba!
Ich bin 5 Jahre alt. Ich renne.
Baba!
Renne. Barfuß.
Baba, wo bist du?
Heute ist mein Geburtstag. Ich weiß, mein Großvater hat ein Geschenk für mich.
Baba!
Ich stürme die Treppe hoch. Ich stürze ins Wohnzimmer. Da ist er. Er betet. Ich setze mich in eine Ecke.
Baba?
Ich warte ungeduldig, bis er fertig ist. Ich schaue ihn an. Fasziniert. Er bewegt den Kopf nach rechts und dann nach links. Endlich ist er fertig.
Baba, hast du ein Geschenk für mich? Baba, darf ich beten?
Wieso willst du beten?
Weil ich so sein will wie du.
Weißt du, mein Sohn, beten ist Privatsache. Das machst du, wenn du dich bereit fühlst, mit Gott zu reden.
Freust du dich nicht, wenn ich bete?
Bete nie, um jemandem einen Gefallen zu tun oder um jemandem zu gleichen. Alles geht vom Herzen aus, mein Sohn. Religion kommt zuallererst von Herzen. Der Rest ist unwichtig.
Wird Gott mich bestrafen, wenn ich nicht bete?
Gott ist barmherzig. Er prüft unablässig dein Herz. Wenn du nicht betest, heißt das nicht, dass Allah dich nicht liebt. Solange du mit dir selbst und den anderen in Frieden lebst, wirst du immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben.
Imels Vater sagt, dass wir nur zu Muslimen gut sein sollen und dass alle anderen Feinde sind.
Dann ist Imels Vater ein Dummkopf. Sag das bloß nicht, Imet.
Nee.
Unsere Gemeinsamkeiten sind größer als unsere Unterschiede. Behalte das immer im Kopf. So. Und jetzt gehe ich dein Geschenk holen. Du bist bestimmt schon ganz neugierig.
Oktober 1988.
Das Land liegt in Schutt und Asche. Auf den Straßen brodelt es. Ich bin 7 Jahre alt. Wir sitzen zu viert im Auto. Mein Bruder, meine Eltern und ich. Entgeistert sehe ich zu, wie sich die Wut in einen Volksaufstand verwandelt. Algeriens Jugend steht auf der Straße und schreit ihre Verzweiflung heraus. Ausgerissene Strommasten, umgekippte Busse und Autos, Tränengas. Das Volk hat die herrschende Einheitspartei satt, die FLN. Die Armee schlägt zurück, 500 bis 600 Tote. Algerien versinkt im Terror. Es war ein spontaner Aufstand, aber er nützt den Islamisten.
Juli 1993.
Wir haben gelernt, mit der Angst zu leben. Ausgangssperre, Polizei- und Militär-Checkpoints überall. Die Islamisten haben Algerien in die Knie gezwungen. Ihre Lehre hat Zehntausende Anhänger gefunden. Unter den Enttäuschten aus dem Volk. Wofür kämpfen sie? Für den Sturz des herrschenden Regimes. Perfekt. Die Fortsetzung der Unruhen von 88.
Oh mein Gott, wie viele junge Männer aus dem Viertel sind in den Dschihad gezogen.
Es ist 11.30 Uhr. Mein Bruder und ich sind bei meinen Großeltern. Es ist heiß. Im Fernsehen sagen sie, das Meer ist ruhig. Super.
Onkel Mo, können wir heute an den Strand gehen? Bitte.
Oh ja, bitte, bitte.
Wir waren schon so lange nicht mehr.
Oh, okay, okay. Na gut. Kleine Nervensägen.
Alles mehr.
Ja, machen wir heute einen kleinen Ausflug. Aber
mehr.
Nur, wenn ihr euch benehmt.
Okay.
Ja?
Yippie.
1,5 Stunden später steigen wir in Samis illegales Taxi Richtung Tarfaya. Das Leben ist schön. Es gibt nichts Besseres als Chepasni. Wir sind zu fünft. Zwei Freunde von Onkel Mo sind auch dabei. Wir kommen an. Mehr, so weit das Auge reicht. Strahlend blau.
Salim, komm bitte unbedingt vor der Ausgangssperre zurück, ja? Mach bitte keinen Blödsinn. Ich hab die Kinder dabei.
Ja, Mo, ich weiß doch, was los ist.
Ein unvergesslicher Tag.
Boah, ist das kalt.
Mein Bruder und ich sind im siebten Himmel.
Onkel Mo.
Mein Onkel freut sich, dass wir Spaß haben. Es ist 18 Uhr. Wir warten auf Salim. Onkel Mo geht auf und ab.
Wo steckt er denn, verdammt?
Um 18.30 Uhr wird Onkel Mo hysterisch.
Soll er in der Hölle verbrennen, das dreckige Arschloch, Mann? Er weiß doch, dass ich die Kinder dabei habe.
Endlich kommt Salim. Es ist 19.30 Uhr.
Wo hast du gesteckt, Mann, du Penner? Wir müssen sofort los.
Tut mir leid, Mann. Ich schwöre, ich habe getan, was ich konnte, okay? Ich hatte heute zu viele Fahrgäste und da muss ich noch diese große...
Mach schon, bitte, Salim. Fahr jetzt los. Wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren. Ja, wir reden da später drüber. Und bitte fahr an der Küste entlang. Ja, da ist es weniger gefährlich.
Ja, ist ja schon klar, Mann. Ey, tut mir echt leid, okay?
Ist gut.
Keine Zeit für Diskussion. Seit einer Stunde herrscht Ausgangssperre. Jedes Fahrzeug, das um diese Uhrzeit unterwegs ist, ist verdächtig. Die Gesichter sind angespannt. Die Stimmung im Auto ist gedrückt.
Ja, schon klar.
Endlich kommen wir auf die Landstraße. Dieser Weg ist sicherer.
Scheiße. Nein. Militär-Checkpoint in 200 Metern Entfernung.
Okay, jetzt alle ganz ruhig bleiben.
Nein.
Salim fährt langsamer. Er schaltet die Innenbeleuchtung ein. Eine Hand am Steuer, die andere in der Luft. Wir heben alle die Hände hoch. Sicher ist sicher. Jeder weiß, die Militärs sind äußerst angespannt. Beim geringsten Zweifel verpassen sie der Karre eine Salve Kugeln. Egal, wer drin sitzt.
Ah! Hier, was machst du denn?
Falscher Checkpoint, falscher Checkpoint!
Alle runter!
Gewehrsalven zerschmettern die Windschutzscheibe. Onkel Mo wirft sich über uns. Er deckt uns mit seinem Körper. Salim drückt aufs Gas. Wir sind gerade wie durch ein Wunder dem Tod entronnen.
Oh Mann. Allahu Akbar.
Die Männer, die uns töten wollten, haben dasselbe gebrüllt. Salim ruft Gott an, weil er uns verschont hat. Die anderen haben ihn angerufen, weil sie uns töten wollten.
Oh, ich habe gesehen, wie hinter einem Baum ein Typ mit Vollbart und einem Tarnanzug geschlüpft ist.
Am Nachmittag haben da Terroristen den Checkpoint erobert und haben sich jetzt als Soldaten getarnt.
Das passiert jetzt überall, Mo. Überall.
Innerhalb von 3 Jahren sind mein Bruder und ich 3-mal knapp dem Tod entgangen. In Situationen, die alle so verrückt waren wie diese.
14. November 1994.
Meine Eltern machen sich Sorgen.
Wir ziehen nach Frankreich, mein Sohn. Verstehst du das?
Ich bin mir ziemlich sicher. Aber genau weiß ich es nicht.
Ja, Mama. Ich fliege zum ersten Mal in meinem Leben nach Frankreich. Das ist doch super. McDonald's, Nutella, der Eiffelturm und die Champs-Élysées. Oh, Frankreich, das schönste Land der Welt.
Zu Hause hatten wir eine Satellitenschüssel. Also kann ich sagen, dass ich Frankreich kenne. In- und auswendig. Das ist eine andere Nummer als Algerien. Obwohl ich mein Land sehr liebe.
Aulnay-sous-Bois, 15. Juni 2015. Mein lieber Sohn, ich hoffe, dieser Brief findet dich bei guter Gesundheit. Deine Mutter und ich, wir dürfen dich im Moment noch nicht besuchen. Aber wir lassen dich nicht im Stich. Wir geben nicht auf. Ich habe beschlossen, dir zu schreiben, um dir von Dingen zu erzählen, die dir hoffentlich gut tun werden, weit weg von den Wirren deines jetzigen Lebens. Ich will dich nicht mehr mit dem Verstand davon überzeugen, dass das, was du tust, nicht zu dir passt. Ich will dir einfach nahe sein, meinen Sohn wiederfinden und ihm sagen, dass ich ihn liebe und dass ich ungeduldig auf ihn warte.
Januar 1995.
Seit 2 Monaten sind wir in Frankreich, in Aulnay-sous-Bois. Genauer gesagt in der Cité des Trois Mille. Wir haben ein kleines Haus mit einem Garten, verloren zwischen Hochhäusern aus Beton. Heute Morgen zieht uns meine Mutter anständig an. Mein Bruder und ich gehen zum ersten Mal in die Schule. Ich glaube, langsam wird mir klar, dass wir eine ganze Weile hier bleiben werden. Es ist 7:45 morgens. Wir stehen vor unserer neuen Schule. Collège Claude Debussy. Hübscher Name. Aber die Mauern sind trist und grau. Ein Durcheinander vor dem Eingangstor. Ein Kreis hat sich gebildet. Zum ersten Mal sehe ich Mädchen, die sich prügeln. Die Pausenaufsicht kommt. Mein Bruder ist starr vor Schreck. Er ist sehr schüchtern. Alles macht ihm Angst. Erste Stunde. Ich bin in einer 7. Klasse mit Integrationsschwerpunkt. Der Mathelehrer stellt mich den anderen Schülern vor. Kein einziger Weißer. Nur Araber und Schwarze. Sind wir hier in Afrika oder was? Ich bin schockiert.
Hey, hast du dich mal im Spiegel angeguckt? Was hast du denn da?
Was denn?
Ich trage einen Trainingsanzug mit dem Aufdruck Boston und Nikes in Regenbogenfarben. In Algerien war unser Look der totale Renner. Wir waren Privilegierte.
Glaubst du, du bist beim Zirkus oder was? Hältst du dich für einen Clown? Kanackenclown höchstens.
Und schon haben wir unseren Spitznamen weg. Die Kanackenclowns.
Während ich dir schreibe, mein Sohn, sitze ich im Garten. Ich versuche durch das Laub unseres Kirschbaums den Himmel zu erblicken. Seit einiger Zeit sitze ich oft hier, allein. Zu dieser Tageszeit, wenn die Sterne langsam aufgehen, der einzige Augenblick, der in mir die Sehnsucht nach früher weckt. Ich sehe mich wieder als Jugendlicher durch die Gassen von Oran schlendern, stets auf der Lauer nach weiblichen Kurven. Ich sehe meine Schulzeit am französischen Gymnasium wieder, meinen Umzug nach Algier, meinen Militärdienst, meine Begegnung mit deiner Mutter, eure Geburt, meine Laufbahn als hoher Beamter, mein politisches Engagement, unser Exil und diesen Kirschbaum, der mir die Aussicht versperrt. Gestern erst bekam ich meinen ersten Kuss und heute komme ich vor Rückenschmerzen kaum mehr die Treppe runter. Die Zeit ist eine Feile, die leise arbeitet, doch am Ende sogar den härtesten Stahl zersägt.
Februar 1996.
Ich weiß jetzt, wie es läuft. Wer mich provoziert, kriegt, was er verdient. Ich prügele mich mindestens einmal pro Tag. Manchmal reicht ein schiefer Blick. Ich verteidige mein Revier. Mein Bruder weiß immer noch nicht, wie man sich einen Platz erkämpft. Ich übernehme das für ihn. Dem Ersten, der ihn blöd anmacht, dem schlage ich die Zähne ein. Ich bin nicht kräftig, aber zäh. Ich habe gelernt, brutal zuzuschlagen. Noch bevor die anderen es tun. So läuft das hier. Wenn ich abends nach Hause komme, ziehe ich mein harter Typ-Kostüm aus. Ich schließe mich in meinem Zimmer ein, schaue das Bild meiner Großmutter an und weine. El Rorba. Verdammtes Exil. Wir können nicht zurück nach Algerien. Unsere Aufenthaltsgenehmigung ist nur 3 Monate gültig. Mein Vater verbringt seine Zeit in der Ausländerbehörde, um eine längerfristige Lösung zu finden. Wir können nicht zurück nach Algerien.
Als deine Mutter gestern Abend gekocht hat, habe ich nachgeschaut, ob sie Hilfe braucht. Ich stand im Türrahmen und sah ein paar Sekunden lang zu, wie sie die Soße umrührte. Mit einem Schöpflöffel, der für ihre Hände fast zu groß war. Was für eine Frau. All diese Jahre ist sie an meiner Seite geblieben. 34 Jahre Ehe. Und kein Schatten hat das Bild je getrübt. Ich glaube, ich habe ihr während dieser ganzen Zeit nur 3 oder 4 Mal meine Liebe gestanden.
Juni 1997.
In der Schule gehöre ich zu den Versagern. Zu denen, die immer stören. Ich provoziere, verarsche die anderen. Bestimme die Prügelknaben. In der Siedlung habe ich es geschafft, mir Respekt zu verschaffen. Keiner kommt mir mehr blöd. Dabei bin ich zu Hause gar nicht so. Eigentlich weiß ich Bescheid, weiß, was meine Eltern durchmachen und will ihnen nicht noch mehr Sorgen bereiten. 3-mal Frühling und 10 Jahre gealtert. Sie müssen immer noch um ihr Leben fürchten und sind dazu noch für uns verantwortlich. Mein Vater war ein hoher Beamter in Algerien. Jetzt hat er einen Stand auf dem Markt. Meine Mutter war Psychologin. Ihre Diplome sind hier nichts wert. Sie geht putzen. Was ist das bloß für ein Land?
12. Juli 1998.
Ich bin in der Heimat. Zum ersten Mal seit 4 Jahren. Es freut mich, meine Familie wiederzusehen. Alle sind älter geworden. Sie sehen traurig aus. Fast 10 Jahre Terrorismus. Das hinterlässt Spuren. In Frankreich bin ich ein Kanackenclown. Und hier ein Emigré. Der Emigré hat den Vorteil, dass er drüber steht. Über den Algeriern. Er hat das Glück, dass er in Frankreich lebt. Alle träumen nur davon. Sind neidisch auf mich. Eifersüchtig. Und das gefällt mir. Ich ziehe eine richtige Show ab. Trage meine schönsten Sachen. Zücke alle 2 Sekunden mein Handy. Und erzähle von Frankreich. Ich rede alles hemmungslos schön. Sag auf keinen Fall, dass ich in einer der übelsten Sozialsiedlungen des Landes wohne. Und dann baggere ich. Diskret natürlich. Der Strand ist mein Jagdrevier. Der Vorteil als Emigré ist, dass du bei den Mädchen Erfolg hast. 2, 3 Worte auf Französisch im richtigen Moment und sie fressen mir aus der Hand. In Frankreich spreche ich nie Mädchen an. Ich weiß nicht, wie das geht.
Deine Mutter steht am Herd. Ich bin zu ihr gegangen und habe sie auf die Stirn geküsst. Wir haben zu zweit gegessen, wie jeden Abend, seitdem ihr das Haus verlassen habt. Manchmal fehlt mir das, dass ihr nicht mehr hier seid wie früher. Ich habe immer versucht, euch nahe zu sein. Das war eine Pflicht für mich. Vielleicht, weil ich von meinem Vater niemals auch nur einen Kuss bekommen habe. Soweit meine Erinnerung reicht, habe ich nie auch nur ein nettes Wort von ihm gehört. Aber ich glaube, ich habe nicht darunter gelitten. Ich habe mir nur geschworen, meinen eigenen Kindern gegenüber nie zu sein wie er. Ich habe es versucht, aus ganzem Herzen.
23. Juli 1999.
Seit kurzem bin ich 18. Das hat kaum was geändert. Ach doch, ich bin jetzt ein richtiger Straftäter. Ich bewahre für die fetten Dealer aus dem Viertel das Gras auf. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Das ist sicherer, falls die Bullen eine Razzia machen. Ansonsten bin ich für Einbrüche zuständig. In Aulnay Süd, wo die protzigen Villen stehen. Wir bezahlen einen Typen, damit er beobachtet, wer rein und raus geht. Er gibt uns Bescheid, wenn die Eigentümer nicht da sind. Dann kommen wir. Wir knacken das Schloss, wir sammeln die Wertgegenstände ein. Ein bisschen Schmuck hier, ein paar Scheine da, Uhren und so weiter. Wir verticken das an einen Hehler aus dem Viertel. Oder manchmal an irgendwelche Opfer, denen wir vormachen, wir sind Geschäftsleute. Einmal sind wir sogar auf einen Tresor gestoßen. Ohne Code. Den machst du auf, indem du am Griff drehst. Wir sind total ausgeflippt. Wir haben ein fettes Geldbündel gefunden. Nur 500 da drin. Das waren um die 30.000 Francs. Eine Riesensumme damals. Wir haben alles auf den Kopf gehauen. Für Klamotten, Restaurants, Luxus.
Heute werden deine Mutter und ich von Schuldgefühlen gequält. Das Gefühl, euch aus eurem eigenen Land herausgerissen zu haben, aus eurer Familie, in der ihr aufgewachsen seid. Ich sage mir, wir haben Algerien verlassen, um euch eine sichere Zukunft zu bieten und um euch zu beschützen. Aber das nützt nichts. Wir fühlen uns schuldig. Warum haben wir uns für Frankreich entschieden? Vielleicht, weil deine Mutter und ich die Sprache beherrschen und dieses Land von mehreren Besuchen kannten. Und außerdem mussten wir fliehen. Weit weg von der menschlichen Dummheit. Damit ihr etwas anderes kennenlernt als dieses schädliche Klima der Angst, den ohrenbetäubenden Lärm der Schüsse, die die Nacht zerfetzen. Wenn es nur um uns beide gegangen wäre, wären wir geblieben. Mit gefesselten Händen und einem widerständigen Herzen, weil wir unser Land zutiefst lieben.
28. Juni 2000.
Endlich.
Wir sind Franzosen.
Endlich.
Nach fast 6 Jahren in diesem Land sind wir gerade eingebürgert worden.
Endlich können wir aufatmen. Nicht mehr ständig zur Ausländerbehörde.
Ich verspüre keinerlei Freude. Franzose oder nicht, ich bleibe dunkelhäutig. Das wird den Blick der anderen nicht ändern. Im Viertel sind wir unter uns.
Ihr Schwarzen, ihr fickt alles, was sich bewegt. Und die Algerier holt wegen jeder Kleinigkeit die Nationalfahne raus. Man könnte glauben, es gibt nur euch.
So oder ähnlich dissen wir uns. Wir haben Spaß. Das Witzige ist, wir haben einen französischen Kumpel. Einen Weißen. Es gibt ein paar in der Siedlung. Nicht viele, aber immerhin ein paar. Polo heißt er. Ein Phänomen, dieser Kerl. Mal will er Gangster werden, mal religiös, je nach Stimmung. Seine Eltern sind hier in der Siedlung geboren, vor 45 Jahren. Ich mag seine Eltern. Sie sind nett zu mir. Oft laden sie mich zum Essen ein. Sein Vater ist politisch engagiert. Ein Typ, der die Hut verteidigt wie sonst keiner.
Unsere Regierung ist für die Gewalt verantwortlich, nicht die Jugendlichen, die hier wohnen. Sie schürt doch den Hass durch ihre Verachtung und die ständige Stigmatisierung, bis die ganze Welt glaubt, in den Vorstädten gibt es nur Probleme. Solange die nicht kapieren, dass die Araber, die Schwarzen und die Gelben, die in den Siedlungen leben, Franzosen sind, wird das immer wieder eskalieren. Das ist doch ganz normal. Wenn man zu dir sagt, du bist kein Franzose, obwohl du in diesem Land geboren bist, wie sollst du deinen Platz finden? Wie willst du da nicht ausflippen? Und wer leidet am meisten unter der ganzen Scheiße? Wir natürlich. Die Bewohner der Vorstädte, die kotzen mich an, diese Drecksäcke.
Das stimmt. Franzose werden ändert nichts. Im Viertel bin ich Algerier, woanders bin ich Araber, in Algerien bin ich Emigré, alles, aber kein Franzose. Das Einzige, was sich ändert, ist das Stück Papier. Der Erste, der mich jetzt als Kanackenclown anspricht, dem zeige ich den Ausweis, damit er die Klappe hält. Ansonsten gehe ich arbeiten. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe mit dem Blödsinn aufgehört, bevor sie mich erwischen. Ich arbeite im Supermarkt, in der Getränkestraße. Knochenjob. Vor allem im Sommer. Aber ich bin froh, dass ich unabhängig bin, eine Anstellung habe. Aber ich hau alles auf den Kopf. In 2 Wochen habe ich meinen Lohn verpulvert. Keine Ahnung, warum ich ihn so schnell ausgebe. Noch dazu für Zeug, das ich gar nicht brauche. Ich gehe in ein Café, bestelle 3 oder 4 verschiedene Getränke, trinke sie nicht mal aus. Eine totale Einkaufsschlacht. Turnschuhe, Trainingsjacken, Jeans und so weiter. Ich habe 8 Paar Schuhe, trage höchstens 3 davon. Der Rest liegt im Schrank rum. Das macht mich auch nicht glücklicher, meine Kohle so rauszuhauen. Ich glaube, das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man sie behält.
20. Dezember 2000.
Der Ramadan ist gerade zu Ende. Ich habe ihn halbherzig eingehalten. Einen Tag motiviert, einen Tag keine Lust. Ich finde das zu schwer. Ich bin der Einzige, der es versucht hat. Mein Bruder war es egal. Meinen Eltern noch mehr. Aber meine Mutter hat am Abend trotzdem was Leckeres gekocht. Brix, Schorba und so weiter. Bei uns hat es was mit Kultur zu tun und gar nichts mit Religion. Es erinnert uns an Algerien. Heute ist Zuckerfest. Ein Feiertag zum Fastenbrechen. Arabisches Gebäck überall im Haus.
Komm, jetzt leg doch mal Schabi auf.
Wie wär's mit Dahman el-Harashi?
Oh ja, ein wunderbarer Künstler.
Wir erzählen Witze.
Wisst ihr noch, wie ihr beide damals beinahe von der Klippe gestürzt seid?
Wir tauschen Erinnerungen an Algerien aus. Nur gute. Die Dummheiten, die mein Bruder und ich gemacht haben. Anekdoten über Familienangehörige. In diesem Augenblick sind wir glücklich. Vor allem meine Mutter. Außerdem hat sie ein bisschen Wein getrunken. Ich schaue sie zärtlich an. Mein Vater auch. Wie er sie liebt. Ich kann es in seinen Augen sehen. Ich habe immer bewundert, wie mein Vater sie anschaute, als wäre er ohne sie verloren. Das fasziniert mich. Eine ganz besondere Frau. Sie ist die Erstgeborene von 8 Geschwistern, um die sie sich gekümmert hat. Sie hatten eine schwere Kindheit in Armut. Aber dank meiner Mutter haben sie nichts davon gemerkt. Sie hat sie beschützt, hat sie grenzenlos geliebt. Nebenbei hat sie in der Schule geglänzt, zu einer Zeit, wo die Frauen zu Hause blieben. Hat mehrere Abschlüsse gemacht und dann eine beachtliche Karriere als Psychologin. Eine echte Kämpferin.
Was geht dir durch den Kopf, mein Sohn?
Was?
Du bist weit weg.
Ich war in Gedanken.
Wärst du bereit, mit deiner alten Mutter zu tanzen?
Gern, Mama.
Ich sag das nicht oft zu dir, aber ich bin stolz auf dich.
Hör auf, dich über mich lustig zu machen.
Ehrlich, du bist ein gut aussehender Mann, du verstehst dich auszudrücken, du bist intelligent und großzügig. Du hast Qualitäten, mein Sohn. Viele.
Und auch viele Schwächen.
Ja, wer hat keine? Das Schwierigste haben wir jetzt hinter uns. Von jetzt an wird alles immer besser, glaub mir.
Dann nimmt sie meine Hand. Und fordert mich zum Tanzen auf.
Tanzen? Komm mit deiner alten Mutter.
Ich möchte, dass die Zeit stehen bleibt.
Ja.
Ich möchte ein Foto von diesem Augenblick machen. Und es jedes Mal rausholen, wenn es mir schlecht geht.
September 2001.
Es ist 23 Uhr. Wir sind zu zweit. Nassim und ich. Hochhäuser, soweit das Auge reicht. Scheißleben. Ich bin in eine Einzimmerwohnung gezogen. Immer noch in der gleichen Siedlung. Ich bin froh, bei meinen Eltern raus zu sein.
Glaubst du, wir kommen irgendwann mal raus aus dem Viertel?
Wir rauchen und trinken, um uns aufzuwärmen. Gras und Jack Daniels. Als ich jünger war, träumte ich davon, Astronaut zu werden. Mein Vater sagte, ich sei überdurchschnittlich intelligent. Ich kann alles erreichen, was ich will. Er sagte, ich hätte außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn ich an meinen Vater denke, tut mir das weh. Es tut mir weh, ihn zu enttäuschen.
Ich werde hier nicht sterben.
Wie verpisst man sich am besten von hier?
Findet eine Dussi.
Ja.
Eine Weiße mit einem stinkreichen Vater.
Blöd, Mann. Ernsthaft, wie stellt man das an?
Keine Ahnung, Alter. Gib mal her, Digga, was ist los?
Das Viertel, das saugt dich auf. Es verbrennt dir die Hirnzellen, Bruder. Das Elend macht uns alle früher oder später fertig. Ich bin hier aufgewachsen, Bruder. Ich kenne jeden Quadratzentimeter von dieser Siedlung. Wenn du mich hier rausholst, bin ich verloren. Ich kenne nichts anderes, Alter. Das ist schon krass, wenn man überlegt, oder? Ein Scheißleben, muss man ehrlich sagen.
Ach komm, eigentlich mag ich das Viertel. Die Leute haben keine Kohle, aber ein großes Herz. Sie helfen sich gegenseitig. Klar. Es gibt Gewalt, es gibt Gangs und so. Aber das ist doch eine Minderheit. Ich habe mir meinen Platz erkämpft, Bruder. Muss mich nicht mehr schlagen. Die Typen wissen, wer ich bin, Mann. Wissen, dass ich nie den Schwanz einziehe. Also provozieren sie mich auch nicht mehr.
Ich bin Lagerarbeiter in einem riesen Supermarkt. Nicht wirklich Astronaut. Früher habe ich rauf in den Himmel geschaut und mir gesagt, irgendwann bin ich da oben.
Jetzt starre ich auf meine Schuhe und zähle die Sekunden, die Minuten, ohne Perspektive. Wann ist es aus dem Ruder gelaufen? Ich drehe mir noch einen Joint, trinke einen tüchtigen Schluck und versuche, die Zeit totzuschlagen. Yahya wartet auf mich. Ich habe versprochen, ihm heute zu helfen. Er muss einen Umzug machen. Der verdammte Wecker hat nicht geklingelt. Wenn es einen Typen gibt, den ich nicht warten lassen will, dann Yahya. Ein Typ aus Gold. Alle finden ihn super. Er ist der Leiter des Sozialzentrums. Er hat unglaublich vielen Leuten geholfen. Immer da, wenn du ihn brauchst. Und er meckert nie. Er hat den Job im Supermarkt für mich gefunden. Und meinen Eltern beim Antrag auf Einwilligung geholfen. Yahya ist top.
Verdammte Scheiße.
Ausgerechnet an dem Tag, an dem er mich um Hilfe bittet, bin ich spät dran. Ich bin eine echte Niete.
Tut mir leid, Alter. Hab verschlafen und...
Nimm. Ist für dich.
Was? Ich komm zu spät und du wartest mit Kaffee und einem Croissant auf mich?
Hey, du kommst mir doch helfen. Da werde ich dich doch nicht anschnauzen.
An deiner Stelle hätte ich mir die Fresse poliert.
Du bist nicht an meiner Stelle.
Keine Ahnung, wie du es hinkriegst, immer gut drauf zu sein. Alter, ich schwöre dir beim Leben meiner Mutter, das kapiere ich nicht.
Ich habe einen Trick.
Erzähl.
Wirklich? Willst du es wissen?
Ja, raus damit.
Also gut, pass auf. Wenn morgens der Wecker klingelt und du den Fuß auf den Boden setzt, lachst du.
Was soll das heißen?
Ja? Du lachst, sag ich dir doch.
Bist du bescheuert oder was? Ich lach doch nicht auf Kommando.
Voila, das klappt. Okay, am Anfang musst du dich schon zwingen, aber dann wirst du sehen, lachst du wirklich. Und nach so einer kleinen Sitzung, zack, bist du einfach gut drauf.
Ich liebe diesen Typen. Hab tiefen Respekt vor ihm. Bewundere ihn total. Der gehört zu den Typen, die dafür sorgen, dass sich was verändert. Die ein positives Bild der Vorstädte zeigen. Bloß weil sie sind, wie sie sind. Durch ihre Philosophie. Ich bin froh, dass ich so einen Freund habe.
Nach dem Abendessen ging deine Mutter nach oben ins Bett. Sie war müde. Sie lächelte mich an und gab mir einen Kuss. Wieder habe ich mich an die Vergangenheit erinnert. Deine Mutter war Psychologin und äußerst engagiert. Sie hatte einen Verein für misshandelte Frauen gegründet und es geschafft, Räumlichkeiten zu finden und dort Versammlungen zu organisieren. Wie mutig!
März 2003.
Auf eine Frau fahre ich total ab. Nadja. Sie ist die Schwester von einem Kumpel. Nicht mal wirklich ein Kumpel, eher ein Bekannter. Sie wohnt hier im Viertel. Sie trägt kein Kopftuch. Das wäre auch schade. Echt jetzt. Sie hat wunderschöne Haare. Wenn jemand sie verschleiern will, dann hat er einfach nichts kapiert. Und außerdem ist sie immer freundlich. Zu allen. Die Typen aus dem Viertel haben totalen Respekt vor ihr. Keiner baggert sie an. Nicht, weil sie Angst vor ihrem Bruder haben, nein. Weil man sie einfach respektieren muss. Sie strahlt sowas Starkes aus. Ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen. Ich begnüge mich damit, nachzusehen, wo sie ist. Sie anzuschauen. Irgendwann gehe ich mal hin und rede mit ihr.
7. April 2003.
Kennt ihr euch schon lange?
Ich bin mit Manel unterwegs.
Mhm. Wir waren zusammen in der Grundschule.
Ach so.
Nadjas beste Freundin.
So lange? Kennt ihr euch schon?
Ich helfe ihr, die Einkäufe zu tragen.
Jedenfalls sieht sie nett aus.
Ja, Nadja ist cool.
Und kommt sie aus Algerien?
Nein, aus Marokko. Wieso fragst du so viel nach ihr?
Einfach so, um zu reden.
Na klar, sicher.
Ich schwör's dir.
Müsst ihr Typen immer so rumeiern?
Wieso?
Hör auf mit der Bauchtanznummer. Du stehst krass auf Nadja und hilfst mir, meine Einkäufe zu tragen. Hallo? Du willst wissen, ob es eine Chance gibt, sie abzuschleppen.
Na klar. Und was redest du dir sonst noch so ein?
Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Vergiss es.
Hey Manel, komm schon.
Willst du es wirklich wissen?
Ja, bitte.
Tut mir leid, aber... Sie fährt krass auf dich ab.
Ohne Scheiß?
Ja. Und ich kann sogar ein Treffen arrangieren, wenn du willst.
Cool, Manuel. Wann immer du willst.
Ich gefalle Nadja? Der Himmel fällt mir auf den Kopf. Beinahe werfe ich die Einkaufstüten um.
Deine Mutter bot diesen Frauen ein freies Forum. Nur für sie. Und teilte dadurch den Fundamentalisten unmissverständlich mit. Wir haben keine Angst. Diese Mütter, Ehefrauen, Schwestern konnten endlich ihren Frust abladen und sich eine Stunde lang lebendig fühlen. Für diesen Kampf, den sie aus fester Überzeugung führte, habe ich sie zutiefst bewundert. Doch nach all den Prüfungen unseres Lebens beugt sie nun vor jeder Schändlichkeit den Rücken. Sie kommt mir immer resignierter vor. Sie kämpft nicht mehr. Ich hoffe, wir werden die Ruhe finden, nach der wir uns sehnen. Wir haben es wirklich verdient.
Januar 2004.
Sie hat mir gesagt, sie ist den ganzen Tag bei ihrer Tante.
Tut mir echt leid, Bruder, aber das kann nicht sein.
Was redest du da, Nassim?
Ich habe Nadja gesehen. Mit einem anderen Typen. Und der war kein Bruder oder Cousin, so wie die sich angesehen haben.
Wo?
Im Einkaufszentrum.
Das kann nicht sein! Hey, hey, komm her! Komm her!
Was?
Das Arsch! Musst du ausgehen? Meine tut sie abschleppen, die halten den
Kalt!
Nassim hat nichts erfunden. Ich versuche nicht mal zu verstehen. Ich schlage den Typen zusammen.
Da kommst du mir weniger toll vor, ja, elende Schwuchte, du! Ja, Gaul!
Ich bearbeite ihn so lange, bis er ohnmächtig wird.
Du Schlampe, keine Angst, an dir mache ich mir die Hände nicht schmutzig. Aber du wirst heulen, ja, Scharmuta, du. Morgen redet das ganze Viertel über dich. Du wirst schon sehen. Puh, Aleki.
Februar 2004.
Ja. Ich wusste, dass der Typ, den ich zusammengeschlagen habe, sich rächen wollte.
Was geht, Alter?
Er wohnt in Le Merisier, dem Nachbarviertel.
Ah, Nassim, du bist...
Alter, was geht?
Ich war auf dem Rückweg vom Supermarkt. War mit dem Kopf woanders. Dachte an viele Sachen. Die haben mich von hinten angegriffen. Ohne Vorwarnung.
Und dann haben sie mich fertig gemacht.
Das wird eine große Sache.
Alle meine Kumpels aus der Hood wollen sich prügeln. Für die ist das eine ziemlich schlimme Beleidigung.
Das nennt man Revierverletzung.
Und sie haben recht.
Die haben angefangen.
Ich rufe dir gleich zurück.
Ich warte, bis ich wieder fit bin, um die Kampfhandlungen zu eröffnen. Zwischendurch gehe ich mal raus, Luft schnappen, treffe einen Freund aus meiner Kindheit, Suleimane.
Ich weiß, was passiert ist.
Da wird Blut fließen, sag ich dir.
Nein, da darf man nicht mitspielen.
Bist du bescheuert, oder was? Glaubst du, ich mache jetzt einfach gar nichts?
Das bringt nichts. Wo soll diese Geschichte hinführen? Da gibt's für niemanden was zu gewinnen. Ihr bringt euch gegenseitig um, Familien werden weinen und das war's. Hm. Rache bringt das Herz nicht zur Ruhe, Bruder.
Du bist ja witzig. Was bringt es denn dann zur Ruhe?
Allah, der Vollkommene, der Allerhöchste. Das Gebet, mein Bruder.
Dafür habe ich jetzt keinen Kopf.
Genau dafür ist das Gebet da. Damit du deine Probleme relativieren kannst. Komm mit in die Moschee und bete mit uns. Und du wirst sehen, das wird deine Wut lindern, glaub mir.
Nicht jetzt, Sule.
Warum nicht? Was hast du Besseres zu tun, als dich mit dem Allmächtigen zu
unterhalten? Ich habe schon lange nicht mehr gebetet.
Na und? Was zählt, ist die Hingabe. Wenn du mit Hingabe betest, wird Allah es dir hundertfach vergelten. Komm schon.
Ich zögere einen Moment. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe sowieso nichts vor. Also kann ich genauso gut in der Moschee die Zeit totschlagen.
Du musst mir wieder beibringen, wie man das macht.
Kein Problem, Bruder.
Ich wollte es nicht so deutlich sagen. Aber ich gehe heute zum ersten Mal beten.
Dezember 2004.
Zeit ist vergangen. Fast ein Jahr. Die Wunde heilt langsam. Auch wenn es noch wehtut, wenn ich an die Geschichte mit Nadja denke. Ich habe mich nicht gerecht. Ich habe die Gemüter beruhigt. Meine Kumpels haben meine Entscheidung respektiert, auch wenn sie nicht verstehen. Jetzt finde ich Trost im Gebet. Ich gehe mehrmals pro Woche in die Moschee. Ich fühle mich immer mehr von der Predigt des jungen Imams angesprochen. Ja. Er findet immer die richtigen Worte. Und plötzlich fühlst du dich wie jemand. Er kümmert sich um jeden einzelnen Gläubigen. Manchmal gehe ich außerhalb der Gebetszeiten in die Moschee, nur um ihn zu sehen. Nur um die Freude zu spüren, dass er mich wahrnimmt. Das tut mir so gut. Und wie der reden kann. Er erklärt uns, warum wir unsere Lebensweise als Muslime bewahren sollen. Besonders in einem Land voller Versuchungen wie Frankreich mit seiner scheinbaren Freiheit. Wir sind auf dem rechten Weg. Wir halten den Ramadan ein, während die Franzosen essen, ohne sich um uns zu kümmern. 2 Zentimeter von uns entfernt. Dafür verdienen wir eine besondere Belohnung. Wir sind die wahren Muslime. Meine Eltern kennen diese Seite meines Lebens nicht. Sie sind nicht gläubig. Für sie ist Religion die große Gefahr unserer Zeit.
Wegen solcher Schwachköpfe, die sich für Muslime halten, mussten wir aus unserem Land fliehen und unsere Familie verlassen.
22. April 2006.
Ich habe mir den Bart wachsen lassen. Kein Problem bei der Arbeit. Mein Chef ist nett. Außerdem störe ich niemanden. Ich komme, mache meine Arbeit und gehe wieder nach Hause. Mein Vater hasst meinen Bart.
Genauso einer erinnert mich an die Fundamentalisten in Algerien.
Er übertreibt total. Ich bin ein vorbildlicher Muslim. Ich werde nie laut. Die Zeit, in der ich gewalttätig war, liegt hinter mir. Ich bin jedermann gegenüber immer hilfsbereit. Ich mag dieses neue Leben. Es hat Sinn. Ich habe den Eindruck, nützlich zu sein. Einer Sache zu dienen. Ich hasse die Ungläubigen und die Verleumder, die den Islam kritisieren. Vor einer Woche habe ich einen Mann im Fernsehen über Religion reden gehört.
Natürlich. Aber wissen Sie was? Im islamischen oder sogar in nicht-islamischen Gesellschaften zeigt uns der Islam jeden Tag, dass er eine gewalttätige, aufklärungsfeindliche und schädliche Religion ist.
Ich war zutiefst schockiert. Ich bin ausgerastet, allein zu Hause, hab meinen Fernseher kaputtgeschlagen. Diesen Satz habe ich nie vergessen.
12. September 2008.
Ich habe den Job im Supermarkt gekündigt. Vor 2 Jahren schon. Heute arbeite ich in einem Verein, der die muslimische Bevölkerung unterstützt. Ich erteile den Brüdern und Schwestern Auskünfte. Sie kommen oft, um Unterstützung zu erbitten, finanzielle Hilfe, Lebensmittel und so weiter. Ich helfe ihnen, die Formulare auszufüllen, unterstütze sie moralisch. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Sie ist mir sofort aufgefallen. Schüchtern. So schön. Sie kam mir vor wie ein Engel. Ihr Bruder ist ein alter Freund, ein guter Gläubiger. Es war nicht schwer, ihm meine Heiratsabsicht anzuvertrauen. Er hat sich sehr gefreut. Er schätzt mich sehr. 7. meiner Hochzeit bin ich auf Abstand zu meinen Eltern gegangen. Ich habe sie nur 2-mal getroffen in einem Jahr. 1-mal zur Geburt meiner Tochter und das zweite Mal, weil sie total darauf gedrängt haben, sie zu sehen. Aber heute besuche ich sie. Aus eigenem Antrieb. Ganz spontan.
Was macht mein Bruder so?
Es geht ihm sehr gut. Er wird auch heiraten. In einem halben Jahr.
Er ist befördert worden. Er ist jetzt Teamleiter.
Das freut mich für ihn. So viel, wie der arbeitet.
Entschuldigt, ich muss mal kurz telefonieren.
Und du, wie geht es dir?
Gut. Es gibt viel zu tun im Verein, aber es geht mir gut.
Und wie geht es deiner Frau und der Kleinen?
Gut.
Warum kommen sie uns nicht besuchen?
Keine Ahnung. Keine Zeit wahrscheinlich.
Keine Zeit? Ihr wohnt nur einen Kilometer von hier und deine Frau arbeitet nicht. Ich möchte meine Enkelin sehen.
Ja, das lässt sich arrangieren. Sie sieht genau, dass ich auf Abstand bin.
Ich erkenne dich nicht wieder, mein Sohn. Haben wir was falsch gemacht?
Na, denk mal nach. Habt ihr nicht gemerkt, dass ihr meine Hochzeit kaputt gemacht habt?
Wir haben dir doch schon gesagt, dass wir uns unwohl gefühlt haben. Das war nicht einfach für uns. Wir durften nicht mal bei den Vorbereitungen dabei sein. Alles ging so schnell, nicht mal die Familie aus Algerien konnte kommen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Na und? Ist das ein Grund, sich so rebellisch aufzuspielen? Ich habe doch nicht viel von euch verlangt. Den ganzen Abend seid ihr allen aus dem Weg gegangen. Du warst noch nicht mal in der Lage, dich traditionell zu kleiden.
Auch das verstehen wir nicht. Du verlangst, dass wir uns einer mittelalterlichen Lebensweise anpassen. Von einem Tag auf den anderen. Glaubst du, es fällt uns leicht mit anzusehen, mit was für Leuten du dich herumtreibst? Das bringt uns schlechte Erinnerungen.
Siehst du, wie du redest?
Ist doch wahr, was ich sage. Du warst nicht mal gläubig. Und jetzt bist du plötzlich Fundamentalist. Du hast dich verändert, die Art, wie du redest, deine Intoleranz uns gegenüber, deine Radikalität, das alles macht uns große Angst.
Für mich seid ihr die Radikalen. Ihr verleugnet eure kulturellen Wurzeln, eure Identität. Ihr wollt nichts von Religion wissen, dabei seid ihr Muslime. Das müsst ihr akzeptieren. Ich führe jetzt genau das Leben, das zu mir passt. Aber in diesem Land ist es schwer. Die Leute sehen uns schief an. Manchmal packt mich der blanke Hass. Ungläubige verachten uns, verleugnen uns. Zum Teufel mit ihnen. Am Tag des jüngsten Gerichts werden sie schon sehen. Dieses Land ist sowieso nicht meins.
Was ist denn aus meinem Sohn geworden?
Ich hau ab.
Warte, bitte. Ich will keinen Streit mit dir, mein Sohn. Ich möchte verstehen.
Es gibt nichts zu verstehen. Religion ist das Allerwichtigste. Punkt. Früher habe ich im Irrtum gelebt. Und jetzt bin ich glücklich. Verstehst du das?
Eben nicht. Wie kannst du glücklich sein, indem du dich der Welt verschließt? Deinen Eltern gegenüber. Du weißt, dass es in den Augen Allahs nichts Wichtigeres gibt als die Eltern.
Außer wenn sie ein Hindernis bei der Verehrung Allahs sind. Genug geredet. Ich gehe.
Geh nicht so. Geh nicht.
Diesmal ist es ein echter Bruch. Ein endgültiger.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 12. Februar 2010.
Ich gehe in die Moschee. Nicht zum Beten. Nur um mich auszuruhen. Das beruhigt mich. Ich nehme ein Buch, setze mich in eine Ecke. Etwas weiter weg sitzt eine Gruppe im Kreis. Sheikh Yunus in der Mitte. Er ist der Imam des Viertels.
Wer sind denn die wahren Terroristen? Diejenigen, die ganze Länder kolonisieren, ihren Reichtum plündern und Brüder und Schwestern töten? Oder wir, die wir uns verteidigen? Schaut, was im Irak passiert ist. Naire Lüge mit den Massenvernichtungswaffen. Mehr als 1 Million Tote, alle Muslime, Opfer der Gier des Westens, alles wegen Öl und Gas. In Afghanistan sieht es nicht besser aus? Und dann erzählen Sie uns was von Demokratie? Wenn das Demokratie ist, subhanallah, dann will ich keine. Wir befinden uns im Krieg, meine Brüder. Das müssen wir uns bewusst machen. Deswegen ist der Dschihad für jeden waffenfähigen Mann eine Pflicht. Der Allmächtige sagt, diejenigen unter den Gläubigen, die daheim bleiben und die, welche für Allahs Sache ihr Gut und Blut im Kampf einsetzen, sind nicht gleich. Allah hat die Kämpfenden über die, die daheim bleiben, im Rang um eine Stufe erhöht und sie durch großen Lohn ausgezeichnet. Seht ihr, meine Brüder, Allah erträgt keine Untätigkeit. Der Allmächtige sagt auch, versetzt Allahs Feind und den Euren in Furcht und Schrecken.
Die Zuhörer sind vollkommen ergriffen. Ich bin von der Rhetorik des Scheichs überwältigt und von seinen Kenntnissen. Meine Pause ist zu Ende. Ich gehe zurück ins Büro, total durcheinander. Er hat in allen Punkten recht. Unsere Brüder und Schwestern brauchen uns dort.
15. Mai 2010.
Ich nehme 5-mal pro Woche am Unterricht des Scheichs teil. Seit 3 Monaten. Mein Eifer hat uns einander näher gebracht.
Ich glaube, du bist bereit, den Unterricht allein durchzuführen.
Bist du sicher, Scheich?
Absolut.
Ich fühle mich sehr geehrt, Scheich.
Musst du nicht. Es ist der Lauf der Dinge. Ich habe in letzter Zeit viel zu tun und brauche jemanden, der mich unterstützt. Ich habe natürlich an dich gedacht. Du bist ein strebsamer, intelligenter Gläubiger, der gut mit Worten umgehen kann. Und du kennst dein Thema. Ein wichtiger Punkt ist, vergiss nie, dass dein Ziel ist, zu überzeugen. Den Mechanismus hast du ohnehin schon verstanden. Die Verse des Korans und die Hadithe nutzen, um deine Rede Gewicht zu verleihen.
Wie soll man mit den Einwänden umgehen, Scheich?
Du hast das heilige Buch gut im Griff. Du kennst die Seiten auswendig. Was soll da der Typ dir gegenüber einwenden? Hab Vertrauen in dich und in dein Vorhaben. Niemand wird es wagen, den Mund aufzumachen.
10. Januar 2011.
Heute habe ich frei. Meine Frau und meine Tochter sind zu Hause. Ich freue mich, diesen Tag mit ihnen zu verbringen. Meine Frau ist zurückhaltender. Sie ist sehr scheu. Sie lässt ihre Gefühle nicht durchscheinen. Das schätze ich an ihr. Heute wirkt sie besorgt.
Was hast du?
Nichts. Alles ist gut.
Ich kenne dich, Safia. Sag mir, was los ist.
Erinnerst du dich an meine Freundin Noelle? Sie arbeitet im Rathaus als Reinigungskraft.
Ja? Und?
Sie hat mir gestern gesagt, dass gerade eine Stelle in ihrer Abteilung frei geworden ist. Ich möchte mich bewerben.
Du wirst dich nirgendwo bewerben. Dein Platz ist hier, zu Hause.
Weißt du, das wäre eine Beschäftigung für mich. Soziale Kontakte. Und außerdem bringt es ein zusätzliches Gehalt nach Hause.
Was für soziale Kontakte meinst du? Das kommt nicht in Frage. Wir haben schon darüber gesprochen. Das war meine Bedingung vor der Hochzeit. Weißt du noch?
Natürlich, aber du könntest ja auch deine Meinung ändern.
Wieso sollte ich meine Meinung ändern? Ich komme für die Bedürfnisse des Haushaltes auf. Und du hast schon deine Rolle als Mutter und Ehefrau. Wer hat dich bloß auf diese Idee gebracht? Deine Freundin Noelle?
Nein, sie hat mir nur von der freien Stelle erzählt, sonst nichts.
Das gefällt mir nicht, Safia.
Du weißt schon, dass eine der Frauen unseres Propheten, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, gearbeitet hat. Es ist also nicht verboten.
Safia, unsere Mutter Khadija, von der du sprichst, edle Frau unter Edlen, möge Gott an ihr Wohlgefallen haben, betrieb Handel, indem sie Mitarbeiter beschäftigte, die in ihrem Namen arbeiteten. Ich will meine Frau von den Gefahren des Umgangs mit unzüchtigen modernen Menschen schützen. Der Islam geht vor.
Wieso regst du dich so auf?
Weil dieses Gespräch gar nicht stattfinden sollte. Es gefällt mir nicht, wenn du mir widersprichst. Was du tust, ist einer guten Muslimin unwürdig. Ich bin der Mann im Haus und dein Ehemann. Vergiss das nicht.
Aber du weißt, dass im Koran steht, dass die Frauen Anrecht auf den Respekt und die Liebe ihres Ehemanns hat. Jetzt wirst du ausfallend. Dabei habe ich nur eine berechtigte Frage gestellt.
Safir, wage es nie wieder, so mit mir zu sprechen. Subhanallah. Nächstes Mal werde ich dir deinen großen Mund mit Gewalt stopfen. Ist das klar?
25. Juni 2011.
Ich komme von der Arbeit. Erschöpft. Ein ziemlich langer Tag. Ich bin auf dem Heimweg. Ein paar Meter vor mir sehe ich Yahya. Er sitzt auf einer Bank. Yahya steht auf und kommt auf mich zu.
Hey, Mann!
Salamu alaikum.
Alaikum salam. Wie lange haben wir uns nicht gesehen, mein Lieber?
Eine Ewigkeit, Bruder.
Mindestens. Na, wie steht's?
Nichts Besonderes. Der Job, die Familie, die Wege Allahs.
Das habe ich gehört. Kommst du mit auf einen Kaffee? Ich lade dich ein.
Was ist Ihnen nicht gefallen? Was meinst du damit, Yahya?
Du weißt ganz genau, was ich damit meine. Diese Geschichte mit der Religion. Was ist mit dir los?
Was soll das? Ich bin Muslim und gläubig, das ist alles. Was ist daran schlecht? Du fragst mich, als hätte ich eine Bank überfallen.
Du verstehst genau, was ich meine. Glauben ist eine Sache, aber was du machst, ist eine andere. Weißt du überhaupt, mit wem du da rumhängst? Mit Salafisten, von denen die meisten keine Ahnung von Religion haben. Ich habe sogar gehört, du gibst Propagandakurse für den Dschihad. Was denkst du dir dabei?
Ich bin nicht mit dir Kaffee trinken gegangen, damit du mich belehrst wie ein Kind. Kapiert?
Na gut. Dann erklär's mir bitte schön.
Da gibt's nichts zu erklären. Subhanallah. Was soll denn dieses Verhör? Ich bin ein religiöser Mann, das ist alles. Vollkommen normal. Es sollte sich übrigens jeder Muslim genauso verhalten. Sich für Allah engagieren. Wir leben in einem Land, wo wir nicht geliebt werden. Das ist eben
halt,
so.
Stopp! Nicht mit mir. Ich rede jetzt nicht mit dem Fundamentalisten. Ich rede mit dem Jungen, den ich seit 10 Jahren kenne. Den ich aufwachsen sah, dem ich geholfen habe, dessen Eltern ich geholfen habe. Mit dem möchte ich sprechen, nicht mit diesem verlorenen Typen, der nachbetet, was er auswendig gelernt hat.
Was?
Ich weiß ganz genau, was die dir in dieser Moschee beibringen. Weißt du, du bist nicht der Erste, der drauf reingefallen ist. Ich habe eine Menge junge, intelligente Burschen wie dich gesehen, die sie rekrutiert haben. Weißt du überhaupt, was Allah sagt? Hä? Allah sagt, richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Er sagt auch, die, die mit dem Guten das Böse abwehren, werden einen Platz im Paradies erben. Und er sagt auch, wehre die schlechte Tat mit einer besseren ab, dann wird derjenige, mit dem du verfeindet warst, dir ein warmherziger Freund. Ich könnte dir noch stundenlang andere Stellen zitieren. Aber das bringt dir deine bescheuerten Kumpels nicht bei, oder? Dabei steht das auch im Koran. Was ich dir sagen will, ist ganz einfach. Krieg dich wieder in den Griff. Du bist nämlich gerade auf einem Weg, der dich in 1000 Stücke zerbrechen wird. Dich und deine Familie. Denk an deine Zukunft.
Von welcher Zukunft redest du? Was für eine Zukunft hat man, wenn man an Orten aufwächst wie hier?
Das musst du anders sehen. Okay, das Viertel ist hart, da hast du recht. Aber es gibt einen Haufen Typen, die es schaffen. Die sogar viel weiter gekommen sind als mancher Privilegierter. Hier, im Sport, im sozialen Bereich, in der Politik. Ich weiß ganz genau, für dich ist das Glas zurzeit einfach nur halb leer. Aber das ist nicht schlimm, weil nichts vom Schicksal vorherbestimmt ist, kleiner Bruder. Zum Glück auch. Es gibt nichts, was man nicht verändern, umstürzen kann. Dazu, komm mich morgen im Zentrum besuchen, bitte. Ich habe einen tollen Vorschlag für dich.
Fick dich. Ich gehe ohne ein weiteres Wort weg.
Ich lass nicht zu, dass du dein Leben verschwendest, hörst du?
17. Oktober 2013.
Es ist 6 Uhr morgens. Ich schlafe tief. Ich höre ein dumpfes Geräusch. Vermummte, bewaffnete Typen dringen bei mir ein.
Hey, was ist los? Verdächtiger gefasst!
Ich werde flach auf den Boden gedrückt, mit Handschellen gefesselt. Unter dem Geschrei und dem Weinen meiner Frau und meiner Tochter. Bevor sie mich abführen, durchkämmen die Typen meine Wohnung. Ich stehe im Verdacht, Dschihadisten für Syrien zu rekrutieren.
4 Tage U-Haft. Sie kriegen keine einzige Info aus mir raus. Ich werde angeklagt. Kriminelle terroristische Vereinigung. Ich stehe jetzt unter gerichtlicher Aufsicht.
Du musst jetzt weg, das weißt du.
Ja, ich weiß.
Wir werden deine Ausreise nach Syrien organisieren.
Inshallah.
Du wirst dort gut empfangen werden. Und wir kümmern uns um deine Frau und deine Tochter. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird ihnen an nichts fehlen.
Ich weiß. Er sagt, ich werde für den Kampf ausgebildet. Und dass ich stärker und entschlossener als je zuvor zurückkehren werde. Dann stutzt er.
Du hast doch nicht der Polizei erzählt, oder?
Subhanallah. Nichts. Absolut nichts, Sheikh.
Gut, mein Sohn. Gut.
April 2015.
Ich bin zurück in Frankreich. Ein Bruder aus Stan nimmt mich bei sich zu Hause auf. Eine kleine, heruntergekommene Wohnung. Ich habe viel Schlimmeres gesehen. Ich treffe 3 andere Brüder wieder, mit denen ich in Syrien war. Das Wiedersehen ist herzlich. Wir essen gemeinsam zu Abend. Der Bruder aus Stan gibt mir Nachrichten von meiner Frau und von meiner Tochter.
Allah, es geht Ihnen gut, ja, Habibi. Es geht Ihnen gut. Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen.
Alhamdulillah. Und meine Eltern?
Deine Eltern? Wallahi, Allahu alam, Bruder. Ich weiß es nicht.
Er weiß es nicht. Das ist wie ein Stich im Herzen.
Inshallah khair, inshallah khair.
Inshallah. Nach dem Essen erklärt er uns, was wir zu tun haben.
Meine Brüder, der Plan ist einfach. Heute wird alles glatt gehen. Alles ist wunderbar vorbereitet. Bi'idhnillah. Wir müssen Erfolg haben, koste es, was es wolle. Also, hört zu. Bismillah. Wir parken das Auto so nah wie möglich. Wir dringen von beiden Seiten auf die Straße ein. Ich setze zuerst euch beide an dem einen Ende ab. Wir 3 übernehmen das andere. So, dass uns niemand entkommen kann. Und auf mein Zeichen knallen wir alles ab, was sich bewegt. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Mashallah, ihr seid echte Soldaten. Mein Herz strahlt, mashallah. Meine Brüder.
Wir beten. Alle zusammen. In ein paar Stunden ist alles vorbei.
Du fragst dich bestimmt, warum ich dir das alles schreibe. Diese ganzen belanglosen Anekdoten, während du leidest. Ich kann dir keine schlüssige Antwort geben. Ich spüre nur den unstillbaren Drang, dir vom Leben im Großen und Ganzen zu erzählen. Ich spreche zu dem, was in dir noch lebendig ist. Du hast Angst, mein Sohn. Die Qualen verdunkeln deinen Geist. Du bist nicht wie die. Du warst es nie. Ich bin mir sicher, du warst schon lange nicht mehr glücklich.
April 2015. Noch 5 Stunden.
Die Djellaba kommt in den Müll. Ich muss Jeans, Lederjacke und Chucks anziehen. Wir müssen auch unsere Bärte abrasieren. Ich stehe vor dem Spiegel. Hohle Wangen. Augenringe wie ein Greis. Ausdruckslose Augen. Meine Augen sagen nichts mehr. Mein Blick wirkt leer. Dann reiße ich mich zusammen.
Keine Zeit für Blödsinn.
Der kleinste störende Gedanke muss weggefegt werden.
Die Sache ist viel größer als wir selbst. Viel größer als wir kleinen Menschen. Allah hat uns auserwählt.
Wie kann man an seiner Entscheidung zweifeln? Unvorstellbar.
Ich muss diesen Bart abrasieren. Das ist alles.
Meine Hand zittert nicht. Ich freue mich auf den Kampf. In weniger als 2 Stunden werden einige Ungläubige in der Hölle schmoren.
April 2015, Noch eine Stunde.
Wir sitzen im Auto. 5 Soldaten Allahs. 5 Söldner. 5 Auserwählte. Ich denke an meine Frau und an meine Tochter. Ich bete kurz für sie. Ich sage ihnen, wir treffen uns wieder in der anderen Welt. Wir werden glücklich sein. An meine Familie zu denken tut mir gut. Zu wissen, dass ich sie wieder treffen werde. Plötzlich das Bild meines Vaters. Er sieht mich an. Starrt mich an. Sein Gesicht ist gleichmütig.
Du hast hier nichts zu suchen. Hau ab!
Unmöglich, sein Bild zu verscheuchen. Er schaut mich an. Gleichmütig.
Habibi.
Ich fühle eine Hand auf meiner Schulter.
Habibi, kullu tamam. Alles ist gut, Bruder. Allah ma'ana. Allah ist mit uns.
Wahrscheinlich habe ich mich zu sehr bewegt. Ein paar Gebete und die Ruhe kehrt zurück. Ich schaue durchs Fenster. Die Wohnhäuser ziehen vorbei. Wir kommen näher.
Um Anspruch auf Glück zu haben, musst du zuerst fühlen, wie das Leben dich durchdringt, wie damals, als du ein Kind warst. Und dann lieben, immer und überall. Das darf kein Tabu mehr sein. Ich meine nicht die sogenannte Liebe, die du für Gott empfindest, denn sie hat dich in die allerschlimmsten Untaten verstrickt. So viele Menschen um dich herum verdienen, wollen deine Liebe. Aber fang vor allem bei dir selbst an. Liebe, was an dir am schönsten ist. Und lerne dann, dich mit allen Schwächen zu lieben. So findest du auf den Weg zum Glück.
April 2015, eine Stunde danach.
Es ist 1 Uhr morgens. Ich kauere zwischen 2 Mülltonnen am Ende einer Sackgasse. Ich schlottere am ganzen Körper. Mir ist übel.
Ich habe es nicht fertig gemacht.
Bilder stürmen auf mich ein. Menschen, die wild durcheinander rennen, wie Ameisen.
Ich konnte nicht schießen.
Entsetzen in den Augen.
Ich hab's nicht fertig gebracht zu schießen.
Ich konnte nicht. Hab nicht mal meine Waffe gezogen. Ich bin im Hintergrund geblieben.
Ich kann das nicht.
Dann bin ich abgehauen. Wie ein Kind. Wie der Verräter, der ich bin. Für Allah und seinen Propheten gibt es nichts Schlimmeres als Verräter.
Mein liebes Kind, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll, was ich sagen soll, was ich dir nicht schon längst gesagt habe. Zuallererst will ich dir sagen, dass ich dir nicht vergeben kann, aber dass ich dich liebe, weil ich als Mutter gar nicht anders kann. Was sonst noch? Als ich dich in meinem Bauch trug, hast du mir viele kleine Fußtritte versetzt. Immer wieder. Aber gleichzeitig ganz sanft. Mama, lass mich raus. Ich hab es eilig. Und da sagte ich mir, dieser Junge hat alles verstanden. Er ist hartnäckig, frei von Gewalt. Und jetzt schon voller Liebe für das Leben.
April 2015. 5 Stunden danach.
Es ist 5 Uhr morgens. Ich habe mich nicht von der Stelle gerührt. Immer noch zwischen 2 Mülltonnen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und stelle mir die Frage auch nicht mehr. Nur meine Familie kann mich trösten.
19. April 2015. 7 Stunden danach.
Es ist 7 Uhr morgens. Ich stehe vor dem Haus meiner Eltern. Es brennt kein Licht. Ich warte. Ich kann nicht mehr stehen. Müdigkeit. Qual. Angst.
Was soll ich tun?
An die Tür klopfen?
Was soll ich sagen?
Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Seit Jahren habe ich keinen Kontakt mehr. Sie haben ihren erstgeborenen Sohn bestimmt schon begraben.
Das kann ich nicht machen.
Und doch brauche ich so sehr Hilfe.
Ich brauche sie so sehr.
Ich warte noch ein paar Minuten vor dem Haus. Dann ein Licht im Wohnzimmer.
Mama.
Sie steht immer früh auf. Ich weiß, sie macht sich den Fernseher an und wartet, bis mein Vater aufwacht.
Sie macht ihm Frühstück. Wie immer.
Ich kann das alles nicht ertragen. Ich gehe. Wie einem Trieb folgend. Mit festem, entschlossenen Schritt. Zu spät für eine Rückkehr. Egal zu wem.
Was hat dich so wütend gemacht? Die Schule? Das Ghetto? Die Menschen? Ein Mensch? Wer hat dir so wehgetan, dass dich dein Schmerz vom Weg abgebracht hat? Wer hat diesen kleinen Rohdiamanten in einen Stein verwandelt? Wer hat dein kleines, liebenswertes, pochendes Herz voller Leben in ein Herz aus Granit verwandelt, das nur noch für den Tod schlug, deinen Tod und den der anderen? Welche ungeheuerliche Hydra hat deine Intelligenz in einen Treueeid zu krankhaften Machenschaften verkehrt? Welches Monster hat dich veranlasst, alles zu verleugnen, was wir dir beigebracht haben, und deine Intelligenz in den Dienst von all dem zu stellen, was wir immer bekämpft haben? Fanatismus, Aberglaube und was sonst noch alles?
Ich habe mich in einem Zimmer verbarrikadiert, in der Wohnung von Nassim, meinem Kumpel aus der Kindheit. Er weiß nichts, glaube ich zumindest. Er hat mich nur untergebracht für ein paar Tage, so lange, bis ich eine Lösung finde. Zusammengekauert in einer Ecke dieses winzigen Zimmers, mit gespitzten Ohren. Krach auf der Straße und ich zucke zusammen. Das Herz pocht. In meinem verwirrten Geist sind es die Bullen, die kommen, um mich zu verhaften. Ich kann nicht zu meiner Frau und meiner Tochter zurück. Das könnte sie in Gefahr bringen. Und doch will ich nur eins. Sie abholen und dann auf und davon mit ihnen. Weit weg. Ganz weit weg. Es ist Nassim.
Ich gehe einkaufen.
Okay. Okay. Er geht. Absolute Stille. Dann totales Durcheinander. Keine Zeit aufzustehen. Ich werde von Männern umstellt. Keine Zeit zu begreifen, wer sie sind. Was hier vorgeht. Mein Kopf breit auf dem Boden. Meine Arme werden zusammengequetscht. Ich bekomme Handschellen verpasst.
Festgenommen.
Warum hast du nicht mit uns gesprochen? Sind wir daran schuld? Ja, wir sind schuldig, nicht alles gesehen und verstanden zu haben. Aber wir konnten nicht ahnen, dass das, was wir immer bekämpft haben und weswegen wir aus unserem Land geflohen sind, in den französischen Vorstädten längst angekommen war und durch die winzigsten Ritzen in unser Heim eindringen würde, um es zu zerstören. Wach auf! Wach auf!
Juli 2015.
Wie geht es, Mama?
Sie hält durch. Sie ist sehr müde. Deswegen ist sie nicht mitgekommen.
Es tut mir leid, Papa.
Ja, es tut uns allen leid. Hältst du durch?
An manchen Tagen möchte ich am liebsten Schluss machen. Es ist hart hier.
Allah schütze dich, mein Sohn.
Glaubst du jetzt an Gott?
Ich war immer gläubig. Aber anders als du. Hast du meine Briefe bekommen?
Ja. Weißt du, ich bitte euch jeden Tag um Verzeihung. 10, 15 Mal am Tag.
Weißt du, dass ich nach dir gesucht habe? Letztes Jahr ungefähr um diese Zeit? Ich war für 3 Wochen in Syrien, in der Hoffnung, dich aufzuspüren. Ich wollte dich überzeugen, zurückzukommen. Ich hatte auch einen Brief von deiner Mutter dabei.
Du hast nach mir gesucht?
Mhm.
Aber wie denn?
Ich bin über Gaziantep an der syrisch-türkischen Grenze eingereist. Dann eine lange Busfahrt mitten durch die Wüste. 80 Kilometer nordöstlich von Aleppo in Manbij habe ich die schwarze Fahne des Islamischen Staates gesehen. Und am ersten Checkpoint stand ein Mann mit einer Kalaschnikow. Er hat mir gratuliert. Trotz deines Alters ziehst du noch in den Kampf. Und ich war so naiv, ihm zu antworten. Ich käme, um meinen Sohn zu holen. Er hat mich nicht weiterfahren lassen. Dann habe ich es an einem anderen Durchgang probiert. 40 Kilometer weiter südlich. Aber meine Personenbeschreibung war schon weitergegeben worden. Ich kam einfach nicht weiter. Und so ging es bei jedem Checkpoint. 3 Wochen lang. Eine Reise, die mich gebrochen hat. Als ich zurückkam, mussten deine Mutter und ich uns wohl oder übel eingestehen, dass wir dich verloren hatten.
Das wusste ich nicht. Verzeih mir, Papa.
Was wolltest du bloß erreichen? Hä?
Ich weiß nicht. Ich war verletzlich und die Leute haben das ausgenutzt.
Aber was hat dich dazu getrieben?
Ich war verletzlich. Ich habe unser Leben gehasst. Ich habe gehasst, dass wir ständig auf irgendetwas verzichten mussten.
Was?
Ich weiß, ihr habt getan, was ihr konntet, aber wenn du jeden Tag siehst, wie gut es den anderen geht, fängst du an, deine Armut und dein Elend zu hassen. Ich habe davon geträumt, Geld zu haben. Ein Auto. Ein Haus. In einem ruhigen Viertel zu wohnen. Oder sogar auf dem Land zwischen den Kühen. Aber mit Komfort.
Hör auf. Hör bitte auf. Benimm dich wie ein Mann. Du hast Mist gebaut. Jetzt steh dazu. Glaubst du, mit Komfort wärst du glücklicher gewesen? Das hätte dir geholfen? Deine Krankheit ist viel schlimmer, mein Sohn. Du hast dich selbst für alles entschieden. Am Scheideweg hast du dich für dieses Leben entschieden. Du hättest den anderen Weg einschlagen können. Stimmt, das ist kein gemütlicher Weg. Du wärst vielleicht zornig geworden. Du hättest vielleicht bestimmt Tränen und Schweiß vergossen. Du hättest dich mal unter Beweis stellen müssen. Dann wenigstens hättest du deinen Platz in diesem Land eingenommen. Wenigstens hättest du uns zeigen können, dass wir recht hatten, alles für euch zu opfern. Wir hätten endlich dieses verdammte Schuldgefühl ersticken können, das an uns nagt. Man hat immer die Wahl, mein Sohn. Du hast eine Wahl getroffen und wir haben alle verloren. Ja. Der Wächter macht ein Zeichen, ich muss gehen. Hier ist der Brief von deiner Mutter. den ich dir in Syrien überreichen wollte. Pass auf dich auf, mein Sohn. Ach, was hätte ich's vergessen? Alles Gute zum Geburtstag.
Danke, Papa.
Erinnere dich an den, der es so eilig hatte zu leben. Bezaubert und hingerissen von allen Dingen und allen Menschen. Den Jungen, der geliebt wurde und der liebte. Wach auf. Du wurdest geboren und aufgezogen, um in der Welt der Menschen zu leben. Mit den Menschen, mit der Liebe und in der Liebe, der Freude, dem Bedürfnis, Dinge zu tun, aufzubauen und nicht zu zerstören. Ich kann dir nur vergeben, wenn du laut und deutlich sagst: Ich liebe dich, ich liebe euch, ich will leben. Ich erwarte dich mit Hoffnung und fieberhafter Freude. Ich liebe dich, mein Junge. Aulnay-sous-Bois, 25. Juni 2014.
Strafanstalt Fleury-Mérogis, 17. Juli 2017. Meine lieben Eltern, ich hoffe, diese wenigen Zeilen finden euch bei guter Gesundheit. Ich wollte euch für alles danken. Eure Liebe war bedingungslos und vermutlich war sie es, die mich am Morden gehindert hat. Für mich seid ihr Helden. Ich weiß nicht, wann ich aus diesem Loch herauskomme und noch nicht einmal, ob es überhaupt jemals geschehen wird. Aber ich wollte euch mitteilen, dass ich sowieso weggehe. Endgültig. Das Leben, das ich gelebt habe, hat mich ausgelaugt. Das Gefängnis hat mir den Rest gegeben. Ich habe kein Herz mehr, keine Eingeweide mehr, keine Beine mehr, keinen Rücken mehr. Nur ein Hirn, das weint und sich keine Zukunft vorstellen will. Die Ohnmacht ist mein Begleiter und mein Wille ist erschöpft. Diese Welt hat keinen Sinn mehr für mich. Seid mir nicht böse. Nur Mut. Versucht, so viel Sonne in euer Leben zu bringen, wie ihr könnt. Aber ohne mich. Ich liebe euch. Für immer und ewig. Euer Sohn.
Neben der Spur von Hakim Jaziri. Aus dem Französischen von Frank Weigand und Leila Claire Rabi. Mann Samir Fuchs. Mutter Meral Perrin. Vater Taifun Bademsoy. In weiteren Rollen Aydin Ishik, Cordula Leisse, Ali Jalali, Dennis Moshito, Roxana Samadi, Yasemin Ashkin, Kasem Hoca, Kai Setti, Oliver El-Fayoumi und viele andere. Technische Realisation Werner Jäger, Steffen Jahn und Barbara Göbel. Regieassistenz Eva Solloch. Dramaturgie Annette Kürmeier. Musik Andreas Bick. Bearbeitung und Regie Martin Zülker. Produktion Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen 2021.